hier achtet niemand so wirklich darauf, zum Beispiel welche Hautfarbe man hat, wie groß man ist, ob man vielleicht ein paar Kilo mehr wiegt. Hier kommt es einfach vor allem darauf an, dass man Leute findet, mit denen man gut zusammen spielen kann, einfach mit denen man sich wohlfühlt, auch im Team.
Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, ein Team schweißt sowas einfach zusammen und man trägt das durch sein komplettes Leben mit.
Bruno und Damian vom American Football Club Cottbus Crayfish. Ja, es gibt Menschen, die sich für andere Sportarten als Fußball interessieren, auch in dieser heißen Phase der Fußball-EM. Einige von ihnen hören wir in der nächsten halben Stunde. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben, am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Egal ob American Football oder Fußball, Teamsport hat den Ruf, zusammenzuschweißen, Fairness zu trainieren und ein Motor fürs Miteinander zu sein. Ist das auch wirklich so? Oder steht es nur als griffiges Motto auf dem Papier? Darum geht es in der nächsten halben Stunde. Zunächst besuchen wir ein Fußballturnier, bei dem es überhaupt nicht ums Gewinnen geht. Am letzten Wochenende traten beim Begegnungsturnier für Toleranz und Verständigung in Berlin-Mitte unter anderem zwei Teams an, die sich eigentlich besser in der Synagoge und der Moschee auskennen als auf dem Fußballplatz. Miron Tenenberg hat zugeschaut.
Wir pfeifen an!
Auf zwei halben Fußballfeldern des Blau-Weiß-Beroliner in Berlin-Mitte spielen heute 8 gemischte Teams. Geschlechtergemischt, altersgemischt, leistungsgemischt.
Also ein ganz normales Fußballturnier auf den Sonntag. Es ist nicht ganz normal von der Konzeption her, aber an sich ist es ein ganz normales Zusammenkommen, wie es öfter im Sommer im Sonntag der Fall ist.
Auf Feld 1 fällt das 1:0 für die Mannschaft von Maccabi Berlin.
Ja, also ich bin Tillmann Häusler, ich bin bei Berolina Mitte der zweite Vorsitzende hier.
Beim Begegnungsturnier für Toleranz und Verständigung auf dem Bero, wie der Verein und der Platz liebevoll genannt werden, geht es allerdings um mehr als nur Fußball.
Das Besondere an diesem Turnier ist, dass zwei Mannschaften mitspielen, die gar keine Fußballmannschaften eigentlich haben. Das ist einmal Kahal Adas Yisroel, das ist eine jüdische Gemeinde, und dann haben wir die Deutsche Islamakademie, die auch eigentlich gar keine Fußballmannschaft hat. Also haben wir gesagt, wir bauen das einfach so, wie ihr das braucht, und dann machen wir hier ein Turnier auf den Sonntag, und dann gibt es hier auch mal nicht nur Bratwurst und Bier, sondern es gibt auch eine vegane Bratwurst und koscheres und somit auch Halal-Essen, was ausgeschenkt wird. Das hat man ja auch nicht alle Tage.
Und so ist es eben auch ein konfessionsgemischtes Turnier, bei dem schon mal eine Kippa beim Dribbling über den Platz fliegt, Frauen mit Kopftüchern ihr Team anfeuern, die kleinen Kids in der Hüpfburg verschwinden und die Zuschauenden genüsslich in die mit Linsen gefüllten Boreckas aus Blätterteig beißen.
Und die letzte Minute auf beiden Feldern hat begonnen.
Auch der Vorstandsvorsitzende der jüdischen Gemeinde Kahal Adas Yisroel, Pavel Djubarski, steht am Spielfeldrand. Für ihn ist das ein
sehr, sehr, sehr besonderer Tag und vor allem das entstand aus einer kleinen Idee, die wir hatten vor 6 Monaten und daraus ist der ganze Turnier entstanden, der ein Zeichen für Toleranz, für friedliches Zusammenleben und für Demokratie setzen soll.
Das war nach dem versuchten Brandanschlag auf sein Gemeindezentrum, kurz nach den Ereignissen des 7. Oktober.
Dieser versuchte Anschlag auf unsere Gemeinde hat uns zusammen mit anderen Vertretern der Gesellschaft und Politik gebracht.
Woraufhin ein Bündnis gegründet werden sollte.
Und das Bündnis wurde auch gegründet, das ist der Bündnis Rosenthaler Vorstadt. Und in einem Treffen haben wir gesagt, okay, was können wir zusammen machen? Also wir haben uns jetzt zusammengefunden, wir reden miteinander, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Welche Ideen haben wir?
Schnell konnten sich alle Beteiligten auf Sport einigen.
Na, Berolina Mitte hat gesagt, wir wollen gerne handeln. Wie wäre es denn mit so einem Sommerfußballturnier, so Begegnungsturnier? Und da hatte ich noch keinen einzigen Fußballmann sozusagen oder Fußballfrau und habe gesagt, ja, ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Wir machen das. Mein Name ist Pınar Çetin und ich bin die Akademieleiterin der Deutschen Islamakademie. Wir haben zum ersten Mal so ein Fußballteam zusammengestellt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen.
Die dann auch gegen echte Fußballteams wie die Spielvereinigung Tiergarten, KSV Roter Traktor oder Maccabi Berlin antreten. Letztere haben es im vergangenen Jahr mit den Herren Regionalteam bis zum Berliner Landespokal geschafft. Ihren Titel konnten sie in diesem Jahr zwar nicht verteidigen, doch das ist hier auf dem Platz kein Thema. Genauso wenig wie die verbalen und tätlichen Übergriffe, die der jüdische Verein regelmäßig erleiden muss.
Alles, was wir wollen, ist einfach Fußball spielen, Spaß haben. Ich bin Papa Alpha Diop, Spieler bei TuS Maccabi, Trainer und Jugendleiter auch.
Natürlich kenne auch er Anfeindungen, aber seiner Meinung nach gehöre so etwas nicht auf den Platz. Diop kann sich auch an Begegnungen erinnern, bei denen Vorurteile abgebaut wurden. Auch deswegen, weil zum Team von Maccabi jüdische und nicht-jüdische Spielende gehören.
zum Beispiel, da hatten wir auch Spieler, die hatten einfach so eine Bilder, sagen, ey, jüdische Mannschaft, nee, da habe ich nichts zu tun. Auf einmal waren die bei uns, haben mitgespielt, haben gesehen, das ist eine jüdische Mannschaft, da sind auch Muslime und so, ja, warum nicht? Dann sind die zu uns gekommen, unsere A-Jugend haben wir Muslime, erste Mannschaft, Türken, Muslime, Multikulti, fast 15 Nationalitäten und wir kommen klar zusammen.
Für Papa Alpha Diop ist das Zusammenspiel von verschiedenen Kulturen, Religionen und Temperamenten überhaupt kein Problem.
Es macht sogar Spaß, die anderen Kulturen, die anderen Leute kennenlernen, das ist ja wichtig. Deswegen spielen wir auch Fußball.
Fußball verbindet, in diesem Fall hat das wohl geklappt, hat Miron Tenenberg beobachtet. In diesen Wochen erleben wir bei der Fußball-EM gute Laune auf der Fanmeile. Fans verschiedener Teams feiern nebeneinander oder sogar zusammen. Aber auch Banner mit rechtsextremen Symbolen, nationalistische Parolen und vor ein paar Tagen noch den rechtsextremen Wolfsgruß des türkischen Nationalspielers Demiral. Die EM zeigt, Sportveranstaltungen können wie ein Katalysator wirken und das Miteinander ebenso verstärken wie das Gegenteil. United by Football, vereint im Herzen Europas, ist das Motto der EM. Ist das mehr als ein werbetaugliches, griffiges Motto? Kann Sport, gerade der Vereins- und Teamsport, ein Motor fürs Miteinander sein? Dr. Enrique Michelini ist Sportsoziologe an der Uni Dortmund. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie Sport über den Verein hinaus gesellschaftlich wirken kann und was er als Sportsoziologe erforscht.
Sport als Brennglas der Gesellschaft. Damit meint man, dass Sport gesellschaftliche Entwicklungen, Probleme und Trends in konzentrierter Form sichtbar macht. In diesem Sinne lassen sich Themen wie Integration, Fairness, gesunder Wettbewerb gut in Sportvereine thematisieren. Aber natürlich gibt es auch andere Phänomene wie Konflikte, soziale Spannungen, die auch im Sport und auch in Sportvereinen verdeutlicht werden können. Also grundsätzlich kann beides passieren. Nur Sportvereine sind grundsätzlich so gebaut, dass sie zunächst auch in ihrer Satzung so demokratische und friedliches Miteinander unterstützen. Das heißt, also grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass Werte wie Fairness, Respekt und Teamgeist in Sportvereinen unterstützt werden und gelebt auch werden. Also das ist ein Mikrokosmos, wo unterschiedliche gesellschaftliche Dynamiken stattfinden und sogar sich intensivieren.
Weil das sehr konzentriert dann auf einem Platz stattfindet sozusagen. Gesellschaftliche Fragen werden dort aufgeworfen, gesellschaftliche Begegnungen, Themen kommen da auf den Fußballplatz zum Beispiel, wenn es sich um einen Fußballverein handelt. Ja. Und Sie meinen also, dass diese Regeln und die Grundsätze, die sich diese Vereine geben, könnte das so eine Art Schule für Demokratie sein oder was ist da die theoretische Vorstellung?
Genau, ich bin kein Fußballer, kein Fußballbegeisterte, aber ich würde schon meinen, dass im Fußball aus unterschiedlichen Gründen, natürlich so die Relevanz, dass so viele Menschen Fußball spielen, macht vom Fußball eine besondere Sportart, wo manche Phänomene noch mehr als in andere Sportarten intensiv oder sogar ein bisschen vorne ist. Und die Spielformen, die Phänomene, die hinter der Fangruppen sich stecken, die Organisationformen, es ist alles sehr, sehr komplex, mehr als in andere Sportarten. Und die zweite Frage, grundsätzlich, wenn Sie sich mit der Satzung von meisten Vereinen beschäftigen, wenn man guckt, was dort steht, steht ganz klar, schwarz auf weiß, dass die Verein nicht nur eine demokratische Organisation ist, wo zum Beispiel der Vorstand auch regelmäßig gewählt und abgewählt werden kann. Das heißt, es ist sowohl eine Organisation, die demokratisch fundiert ist und auch, dass Demokratie als eine der Ziele fordert.
Das steht ja auch erstmal dann auf dem Papier. Selbst wenn das alles im Sinne der demokratischen Werte formuliert ist, muss es ja dann auch in die Praxis umgesetzt und durchgesetzt werden. Kann denn Vereinssport, wenn es gut funktioniert, in Deutschland etwas zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen? Was meinen Sie?
Es kann auf jeden Fall. Ja.
Also man lernt im Verein dann bestenfalls etwas, was auch für die Gesellschaft wirksam wird.
Also ich würde sogar meinen, und ich spitze es von meinem eigenen Geschmack vielleicht zu viel, es ist eher davon auszugehen, dass der Sport zu einem positiven sozialen Miteinander beitragen kann, soziale Konzepte auch gelernt werden können, wie Fairplay, wie Zusammenhalten, wie kooperieren. Nur leider, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch das Gegenteil passiert. Und letztendlich, das hängt davon ab, im höchsten Grad von der Engagement der Mitglieder und der Vereinleitung.
Sie selbst spielen Wasserball, habe ich das richtig gelesen?
Ja.
Gibt es da auch so etwas, was Sie lernen und mit ins Leben hinausnehmen aus dem Schwimmbecken?
Also, was ich interessant erzählen kann, ist, dass ich in den letzten 10 Jahren, da habe ich in 2015, 2016 zwei ehemalige Nationalspieler, Jugendnationalspieler aus Syrien bekommen und seit 2 Jahren eine ehemalige ukrainische Nationalspieler. Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin Soziologe und habe sowieso zum Thema Migration bzw. Zwangsmigration geforscht. Und die Möglichkeit, in meine Mannschaft so direkt diese Menschen zu haben und mit diesen Menschen auch zu reden, war für mich sehr wichtig. Ich habe tatsächlich das Gefühl, im Sport, jetzt egal welche, ich bin Wasserballer, war schon immer Wasserballer, aber Sport kann tatsächlich das unterstützen, dass man weiterhin nicht nur mit gleichaltrigen Akademiker sich begegnet und dagegen so ein bisschen einen Spiegel der Gesellschaft in diesem Sinn auch im Sportverein bekommt. Ja.
Im Sportverein trifft man auf Menschen, denen man sonst nicht begegnen würde. Das hat Enrico Michelini, Sportsoziologe an der TU Dortmund, im eigenen Wasserballverein erlebt. American Football-Spieler, das sind doch eigentlich die, die mit ihren Helmen und Mundschutz und dicken Schulterpolstern so martialisch aussehen. Und wenn sie sich übereinander werfen, um den Ball zu sichern oder ein paar Zentimeter des Spielfelds zu erobern, dann sieht das gar nicht zimperlich aus, sondern manchmal eher brutal. Aber die Cottbus Crayfish sind gar nicht so, hat Silvia Becker-Lorenz erfahren. Sie hat den Jugendlichen beim Training zugeguckt.
Ein wirklich schwüler Freitagnachmittag. Der drückenden Hitze zum Trotz, der Crayfish-Trainingsplatz nahe der Cottbuser Innenstadt füllt sich. Training für den Nachwuchs, das Flag-Team. Das schwänzt man nicht mal bei dem Wetter. Duane, Bruno, Damian und Leo.
Mich hat schon Football, seit ich, 10 bin, interessiert. Ist eigentlich einfach zu verstehen, wenn man es einmal versteht. Wir sind eigentlich immer nett zu uns.
Also ich habe auch jetzt von vielen schon die Nummer.
Zu ihr versteht sich jeder mit jedem irgendwo.
Weil es halt ein Teamsport ist. Man findet hier sehr schnell Freunde.
Ein Teamsport, noch dazu eben ein amerikanischer. Es wird angefeuert, unterstützt, abgeklatscht. Es spielen die Großen und die Kleinen, die Dicken und die Dünnen. Ganz einfach, weil das Spiel es so verlangt. Duane und Bruno, beide 12.
So, man kann hier auf jeden Fall Freunde finden, mehr als wie in der Schule. Es ist eigentlich immer lustig. Oh.
Also ich glaube, es kommt ganz viel auf Teamwork an, also dass man untereinander nett zu sich ist und sich auch gegenseitig anfeuert.
Die Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen hier machen, wirken weit über den Football hinaus. Der 14-jährige Damian, einer von den richtig großen Jungs, hat, wie die meisten hier, früher Fußball gespielt. Hier beim Football fühlt er sich endlich angekommen.
Hier beim Football ist für jeden was dabei, ob man groß oder klein ist. Man findet immer eine Position. Ja, wir können jeden im Team gebrauchen. Und man kriegt auch den Kopf mehr frei. Man ist viel selbstbewusster, viel offener. Und man hat einfach auch bei Freunden und Familie nach jedem Training viel zu erzählen. Ja.
Die Cottbus Crayfish stehen für Toleranz. Das ist so in der Vereinssatzung verankert. Das wird seit 3 Jahrzehnten so gelebt. Auch angehende NFL-Profis kommen gern nach Cottbus, um hier erste Erfahrungen zu sammeln. Der Crayfish-Pressesprecher und ehemalige Offense-Spieler Marcel Engelmann.
Das ist einfach Multikulti. Es wird in der gesamten Welt gespielt und vor allen Dingen in den Staaten dort, wo es herkommt, treffen natürlich alle möglichen Nationalitäten aufeinander. Und da hat einfach sowas wie Rassismus nicht so viel Platz, weil das gesamte Team muss funktionieren. Du hast halt nicht so wie im Fußball so ein Fokus auf vereinzelte Spieler, sondern es ist quasi wie ein ganz großes Uhrwerk, wo halt jedes ganz kleine Rad wirklich gut funktionieren. Großes Team, große Family. Ja.
Bis 15 spielen Mädchen und Jungs gemischt, Kinder ganz unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. Chefcoach Sweetie mit bürgerlichem Namen Marcel Kassner.
Also zunächst ist es erstmal gut, dass die Kinder hier außerhalb ihres Schulkosmos sind. Die kennen sich eigentlich nur hier vom Training und haben da auch gar keine Vorteile den anderen gegenüber. Und wir gucken als Trainer dort auch, dass jeder jeden respektiert. Klappt vielleicht auch nicht immer, aber ganz oft kriegen wir es hin.
Allein per Dekret funktioniert es auch bei den Crayfish nicht. Das will vorgelebt sein.
Hier hat Politik im klassischen Sinne halt nichts zu suchen und Vorurteile schon gar nicht. Unsere Coaches werden in ihren Lehrgängen auch nochmal speziell auf genau sowas geschult. Jugendschutz ist ein ganz großes Thema und natürlich auch, wie gehen wir mit gewissen Konfliktsituationen um. Hier ist halt Sport und hier geht es um Leistung bringen und nicht um doofe Sprüche.
Während des Spiels gibt es klare Ansagen, aber danach wird abgeklatscht. Und zwar jeder und jede. So wie hier grundsätzlich jeder zum Zuge kommt. Keine kleinen Stars und niemand, der den anderen von der Seite zugucken muss. Coach Sweetie, Marcel Kassner.
Es ist auch unser Bestreben, dass bei den Wettkämpfen jeder Spieler eingesetzt wird, dass jeder dort Spielzeit bekommt. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir nach jedem Spielzug die Kids neu einwechseln können. Das ist ein großer Vorteil zu anderen Sportarten. Und dadurch bekommen die Kids Einsatzzeit, sie bekommen auch Wertschätzung. Wenn es mal nicht so gut klappt, dann wird denen auch nochmal auf die Schulter geklopft und gesagt, nächstes Mal machen wir es besser. Das ist halt anders, ja.
Die Cottbus Crayfish, wo so vieles funktioniert, worum anderswo gerade so zäh gerungen werden muss. Das Schlusswort hat Bruno.
Hier achtet niemand so wirklich darauf, zum Beispiel welche Hautfarbe man hat, wie groß man ist, ob man vielleicht ein paar Kilo mehr wiegt. Hier kommt es einfach vor allem darauf an, dass man Leute findet, mit denen man gut zusammen spielen kann, einfach mit denen man sich wohlfühlt, auch im Team. Das ist halt eben so im Leben, da sagen immer alle, ja, man muss schön sein. Aber ich finde halt eben, man sollte im Leben einfach Leute so annehmen, wie sie sind, weil eigentlich ist jeder Mensch so, wie er ist, perfekt. Ready.
Das sagt Bruno von dem American Football Club Cottbus Crayfish. Silvia Belka-Lorenz hat ihn beim Training getroffen. Gewinnen, besser sein, Ehrgeiz haben und sich messen an anderen, das schwingt beim Sport immer mit. Auch Kinder gehen ja zum Teil in den Fußballverein, um so gut zu werden wie Toni Kroos oder Kylian Mbappé. Und in einigen Vereinen gibt es eine Leistungsaufnahmeprüfung schon bei den Kleinen. Schluss mit dem Leistungsdruck bei Kindern, das hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, entschieden und die Landesverbände aufgefordert, ab der Saison 24/25 ein neues Kinderfußballkonzept umzusetzen. Kinder im Alter bis etwa 8 Jahren sollen lockerer und ohne Druck an den Sport herangeführt werden. Der Berliner Landesverband fand das so gut, dass er schon vorher damit angefangen hat. Jannik Fengler vom Berliner Fußballverband erklärt, was die Idee dabei ist.
Grundsätzlich steht dahinter die Idee, die Teams kleiner zu machen. Das heißt, entsprechend der Altersstruktur gerecht wird in der G-Jugend bei uns in Berlin ein 3-gegen-3 gespielt, in der F-Jugend ein 4-gegen-4. Entsprechend auch auf mehr Tore, soll am Endeffekt dann den Sinn haben, die Spieler sollen mehr Ballkontakte haben, mehr Aktionen mit Ball, mehr zusammenarbeiten, mehr Tore erzielen, mehr Tore verhindern können und auch so einfach mehr Spaß haben. Wir haben lange Zeit Pilotprojekte gemacht im Bereich der G-Jugend, im Bereich der Kleinsten und so wollen wir einfach den Verein die Möglichkeit geben, die Plattform zu testen, was ist möglich, wie müssen sich die Vereine auch eventuell umstrukturieren. Und wie können wir zusammen davon lernen und zusammenwachsen?
Das neue Konzept kommt bei den Vereinen in Berlin unterschiedlich an, sagt Jannik Fengler. Aber mehr und mehr schließen sich an und probieren es aus. Wurde denn früher im Kinderfußball zu sehr auf Konkurrenz, Leistung und Gewinnen gesetzt, habe ich ihn gefragt.
Tatsächlich ja. Man kennt es ja auch, wenn man am Wochenende unterwegs ist und viel sieht, wie die Trainer agieren, wie sie von draußen reinschreien. Was passiert oder was Trainer alles machen, um ein Spiel zu gewinnen. Genau das soll mit der Spielform verhindert werden. Jedes Spiel ist ein neues Spiel. Klar gibt es Gewinner und Verlierer. Auch hier möchte man, also es geht hier nicht darum, das Verlieren nicht zu lernen. Es gibt ja trotzdem weiterhin Gewinner und Verlierer, aber es soll halt einfach der Eindruck entstehen, okay, ich habe jetzt ein Spiel verloren, ich gehe ins nächste Spiel rein, das kann ich wieder gewinnen. Um dann eventuell ein paar Spiele später gegen dieselbe Mannschaft, die ich verloren habe, zu gewinnen. Und so soll einfach dieser Leistungsdruck rausgenommen werden, Zusätzlich dazu gibt es ja auch eine No-Coaching-Regel. Ich glaube, das sollte man auch nochmal an der Stelle sagen. Das heißt, die Trainer sollen sich während eines Spiels im Kinderfußball auch zurückhalten. Die sollen nicht sagen, der Ball war im Aus, das musst du machen. Die sollen sich wirklich zurücknehmen und sich auf ihre Spieler fokussieren.
Das neue Kinderfußballkonzept erklärt von Yannick Fengler vom Berliner Fußballverband. Vor einem Jahr, im Juni 2023, fanden in Berlin die Special Olympics World Games statt, also die Olympischen Spiele für Menschen mit geistigen Einschränkungen und Behinderungen. 7000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt waren in Berlin ein riesiges Sportereignis. Doch wie viel ist von der Aufmerksamkeit übrig geblieben und wie geht es weiter mit Sportangeboten für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen? Unser Reporter Markus Latour hat sich umgehört.
Als Fahnenträger ein olympisches Stadion betreten und zusammen mit hunderten anderen Sportlern zur Eröffnungszeremonie schreiten. Alles vor gefüllten Rängen. Ein Traum für viele Sporttreibende. Für Daniela Huhn wurde er wahr. Die Berlinerin lief im vergangenen Sommer mit der Deutschlandfahne in der Hand ins Berliner Olympiastadion. Vor 50.000 Zuschauern.
Es war richtig eine Emotion und Berührung, kam richtig Tränen raus. Und alle Familie, Freunde, alle ganze Welt haben sehr gefreut, dass die große Eröffnungsfeier stattgefunden hat.
Es ist nicht der einzige Traum, der wahr wurde. Daniela Huhn gewann beim Badminton die Goldmedaille im Dameneinzel. Mit ihrer Doppelpartnerin Andrea Eichner schaffte Huhn es im Badminton-Doppel zusätzlich auf den 4. Platz. Auch bei Eichner, die bei den Special Olympics Deutschland mitarbeitet, bleiben vor allem positive Erinnerungen an den vergangenen Sommer.
Also insbesondere an die Atmosphäre erinnere ich mich sehr, sehr gern, weil die war wirklich toll. Berlin war total bunt und fröhlich und alle haben uns angesprochen, alle waren begeistert.
Olympiasiegerin Daniela Huhn und Andrea Eichner spielen in einem sogenannten Unified-Team. Das bedeutet, Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung trainieren zusammen und treten gemeinsam bei Wettkämpfen an. Ein Sportsegment, das noch immer ein Nischendasein fristet. Während die Olympischen Spiele für körperlich Behinderte, die Paralympics, vielen bekannt sind, sah es bei den Special Olympics lange Zeit anders aus. Sport für geistig beeinträchtigte Menschen und dann noch als Wettbewerb? Daniela Huhn sagt, die Spiele in Berlin haben in der Werkstatt für behinderte Menschen, in der sie arbeitet, neues Interesse geschaffen. Auch in ihrem inklusiven Badmintonverein SGRBO Berlin, bei dem sie zusammen mit Andrea Eichner jede Woche trainiert.
Wir werden jetzt auch mehr Leute. Wir waren immer kleine Leute und das wird immer größer bei uns. Ich merke, dass da kommt im Badminton mehr voran jetzt als früher, was noch nicht so war.
Andrea Eichner blickt zufrieden auf die Special Olympics, weil sie das öffentliche Bewusstsein für geistig beeinträchtigte Menschen geschärft haben. Und dennoch sei der sportliche Alltag für Athletinnen und Athleten nach wie vor schwierig.
Es ist uns eigentlich nicht möglich, an Wettkämpfen im Unified teilzunehmen, weil es da einfach regional gar keine Angebote gibt. Wir müssten schon wirklich weit reisen. Und da würde ich mir schon wünschen, ja, dass es einfach mehr Angebote gibt, mehr Wettkämpfe, mehr Möglichkeiten, irgendwo zu spielen.
Doch es gibt viel Bewegung, sagt Tim Schauder. Der Inklusionsbeauftragte des Landessportbunds Berlin begleitet Hauptstadtvereine, die geistig und mehrfach beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ins Training aufnehmen. Immer mehr Sportclubs melden sich bei ihm in puncto Fortbildung. Wie kann ich geistig beeinträchtigte Menschen in meine Mannschaft integrieren? Worauf muss ich beim Training achten? Das Interesse an diesen Fragen sei nach den Special Olympics stark gestiegen. Für Berlin sieht er das Problem, dass es oft an Trainingsangeboten mangelt und Sportbegeisterte lange Fahrten durch die ganze Stadt in Kauf nehmen müssen.
Wir haben viele Angebote in Berlin, auch zu verschiedenen Sportarten, aber eben über die Stadt verteilt. Also was wir versuchen zu entwickeln, ist, dass es Sportangebote für Menschen und Kinder mit Beeinträchtigungen gibt in Wohnortnähe. Und das gibt es immer noch viel zu wenig.
Und auch Badminton Special Olympics Goldmedaillenträgerin Daniela Huhn erhofft sich für die Zukunft.
Ob ein Mensch mit Handicap ist oder ohne Handicap, dass sie alle gegeneinander spielen können und auch mit der Freude haben und mit Spaß daran haben. Und es ist wichtig, dass die viele Sportarten mehr rauskommen müssen. Es ist ja egal, ob ein Jung oder alt ist. Wir wünschen uns, dass alle mitmachen sollen.
Markus Latour hat eine Teilnehmerin der Special Olympics 2023 getroffen und gefragt, was von dem Sportereignis geblieben ist. Und das war unsere Sendung Leben über Sport und was er bringen kann, außer Medaillen und Pokale.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.